Wadrich,
der Literaturpodcast über Erstlinge.
Hallo Leo.
Hallo Vera.
Und wir freuen uns, dass wir euch zu einer neuen Podcast-Folge willkommen heißen. Wir reden heute über das Buch von Christoph Kramer. Das heisst, das Leben fing im Sommer an. Und es ist ja schon länger draußen. Es ist im Kiwi, also Kiepenheuer und Witsch, rausgekommen. Das Buch gibt es schon länger auf dem Markt. Wir haben es auch schon länger her gelesen. Wir sind einfach nie dazugekommen, um es aufzunehmen. Wir haben zuerst mal gedacht, perfekt Sommerbuch, wenn es schon so heisst. Jetzt ist Winter, wir sind eingekuschelt. Perfekt, um ein Sommerbuch zu besprechen.
Der nächste Sommer kommt ja gleich.
Das stimmt. Und wir haben das Gefühl, wir können auch gar nicht so viel über das Buch an sich reden, also so um den Inhalt etc. Wir werden extrem viel verraten, sondern wir werden eigentlich lieber ein um, wie kann man das nennen, Literaturbetrieb und erfolgreich sein in diesem Betrieb etc. Weil das ein sehr gutes Beispiel dafür ist.
Das ist jetzt mega schön so eingeleitet, ohne
ohne
zu viel zu verraten.
Danke. Trotzdem fangen wir an mit dem Autor und dem Inhalt zusammengefasst. Also für die, wo Christoph Kramer kein Name ist, er ist eigentlich Fußballspieler und hat lang in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Ich habe vorher zu der Lea schon gesagt, keine Ahnung, ob die gut sind oder schlecht. Nein, ich habe gesagt, die sind schlecht.
Soll ich googeln?
Wir dürfen es nicht sagen. Nein! wenn's nicht. Und er ist in der Nationalmannschaft, in der deutschen Nationalmannschaft gewesen, von 2014 bis 2016. Und 2014 ist er auch Weltmeister geworden. Ja, und inzwischen ist er TV-Experte und irgendwie in Podcast unterwegs und hat eben jetzt sein Buch geschrieben, sein Debütroman, wo wir heute als Anlass nehmen. Zum über alles Mögliche zu reden. Aber um was geht es denn überhaupt im Buch?
Im Buch geht es um einen Chris. wo, also die Parallelen zu seinem Namen, also zum Namen von Christoph Kramer, zum Autor, ist natürlich gegeben. Über das reden wir vielleicht auch noch schnell. Auf jeden Fall ist Chris so ein typischer 15-jähriger Teenager, der sehr viel Unsicherheit hat und so ein paar Freunde, aber jetzt auch nicht so der mega Überflieger ist. Und er ist unsterblich, ist das schönste Mädchen der Welt, in Debbie verliebt. Und es geht um die vier, also um vier Tage, wo er sich mit, oder sie sich annähern und da passiert ganz viel, was wir jetzt eben nicht verraten. Ja, und das ist eigentlich so die Geschichte, es ist ein Coming-of-Age-Roman, darum ist eigentlich recht klar, in welche Richtung es geht mit dieser Geschichte. Und was vielleicht ein bisschen speziell ist, wir haben am Schluss noch so zwei, drei Kapitel, wo, also vorher geht es wirklich so um die ganz eng gefasste Zeit von diesen drei, vier Tagen und Nächten dazwischen. Und dann haben wir noch so ein paar Ausblicke in die Zukunft, dann, wo sie Abi machen und vor allem dann, wo dann der Chris auch Weltmeister wird, weil der Chris möchte natürlich auch Fußballprofi werden.
Also wir sehen sehr viele Parallelen zu seinem eigenen Leben, obwohl am Anfang des Buches steht, jede Figur ist fiktiv etc. Aber also wir haben vorher schon mal kurz darüber geredet, man muss heutzutage wahrscheinlich einfach hinschreiben, um ein bisschen abgrenzen und absichern.
Ja, ich glaube so auf rechtlicher Ebene. Also weiss ich nicht, bei jemandem heisst es im Nachwort auch, sei der Name geändert worden. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Figuren auch so ist. Aber wenn es nicht so ist und die halt wirklich so heissen, wie sie heissen, fände ich jetzt auch nicht so geil, wenn irgendwie jemand ein Buch schreibt, wo ich als 15-Jährige drin vorkomme und mit dem noch Profit macht.
Ja, das stimmt. Wenn wir noch mehr über den Inhalt reden, grundsätzlich.
Nein, ich glaube...
Nein, wir können es so sagen. Also, ich habe das Buch zuerst gelesen. Und habe auch der Leo gesagt, so, ah, lies es ist noch herzig. Und du bist aber zuerst überhaupt nicht motiviert gewesen, vor allem, weil du ein anderes Coming-of-Age-Buch noch gelesen hast, wo dich recht gefallen hat oder ja, auch sogar reingezogen hat. Ja, so, oder?
Das habe ich gut gefunden. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heisst. Aber es
ich weiß nur, dass es um einen Hamster geht.
Es ist von Julia Engel. Von dem Hamster, ja. Es ist von Julia Engelmann. Und ich muss gleich schauen, es ist eine schlechte Vorbereitung, dass ich das nicht sagen kann. Aber ich finde das gerade raus. Moment. Und also es ist jetzt, ich meine dort auch, es ist keine bahnbrechende Geschichte. Es ist Coming of Age, aber es ist so ein kleines Feel-Good-Buch. Und es ist halt auch so sprachlich sehr wie just Gedicht oder Poetry Slam Texte dazu mal noch von Julia Engelmann und hat wirklich sehr schön gestaltet. Und dann habe ich so gefunden, ja, aber es ist halt für Geschichte halt gleich, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, ich finde, das lese das gerne so, es ist halt wirklich nicht so, es braucht einem nicht so. Aber man hat es dann manchmal schon ein bisschen gesehen. Das Buch heisst übrigens «Himmel ohne Ende».
Also das von Julia Engelmann.
Das von Julia Engelmann, genau. Und dann habe ich aber das gleich, das Leben fing im Sommer an, anfangen zu lesen. Also auch, weil du eben gesagt hast, du hast es noch herzig. Und weil wir ja einfach auch gesagt haben, wir tun es eigentlich für einen Podcast lesen. Und ich habe mich dann ein bisschen schwer damit. Und ich weiß
auch. Sie zum auch erst jetzt da. Nein, das stimmt nicht.
Schon auch ein bisschen, aber nicht nur. Und ich weiß halt nicht, auf der einen Seite bin ich wirklich so, ja. Es ist natürlich jetzt so krass im Vergleich zu dem von Julia Engelmann. Weil es auch beides so die Coming-of-Age-Geschichte, beides so ja, 14-15-16-jährige ProtagonistInnen, die sich halt so unsicher fühlen und das Thema Freundschaft und erste Liebe und so. Ob es wie einfach viel aufeinander ist gewesen, oder ob es halt jetzt so einfach nicht so das Buch ist gewesen, das mich mega abgeholt hat.
Wenn ich kann verstehen, bei mir war es einfach so, ich habe es wirklich im Sommer, Spätsommer gelesen und es hat halt dann gerade wirklich gepasst, so von der Stimmung her und ja, da war irgendwie herzig gewesen, so schön. Aber, ein ganz großes Aber, wo wir ja nachher dann auch darüber geredet haben, es ist wirklich nichts Neues, also die Story ist nicht Neues. Es lässt sich einfach mit, also einfach wie in die Reihe von Coming-of-Age-Büchern, wo immer wieder das Gleiche abhandeln, sozusagen. Und was aber das Spezielle ist da, ist, man merkt natürlich, dass er Fußballer ist und nicht aus dem Schreiben kommt. Weil es ist jetzt, also wir finden, das ist nicht super geschrieben. Oder würdest du gar sagen, schlecht geschrieben?
Nein, ich finde, damit es etwas schlecht geschrieben ist, muss es richtig, richtig schlecht sein. Und ich weiss nicht,
also dann hätten wir es vermutlich gar nicht gelesen. Und ja, wir haben es beide fertig gelesen.
Wir haben es beide fertig gelesen. Ich habe mich ein bisschen durchgekämpft. Aber habe auch, ich glaube, so, dass du hast ja gar nicht so grosse Erwartungen in mir geweckt, aber du hast auch gleich gesagt, ja, es ist halt so, das ist noch herzig. Und vielleicht habe ich dann gleich so das Gefühl, ah, mal, das kommt noch ein bisschen. Und dann habe ich immer so das Gefühl, ich warte darauf, dass noch ein bisschen mehr kommt. Aber ich habe wirklich mega fest das Gefühl, dass das damit zu tun hat, dass ich halt vorher schon wieder ein Coming-of-Age-Buch gelesen habe. Und das dann so ein bisschen, ja, eine ähnliche Geschichte nur. Und das finde ich schon, es ist schlechter erzählt als viele Coming-of-Age-Bücher, die es gibt. Also wenn ich an Benedict Wells denken oder auch eben sprachlich an Julia Engelmann. Oder wer hast du vorher noch gesagt im Vorgespräch?
John Green.
Der John Green, genau. Wo, ich finde, die von John Green hat meistens auch noch ein bisschen so mehr Tiefgang gehabt.
Ja, sehr viel Drama.
Ja, so kann man das so nennen. Ja, und für das ist es irgendwie so, ich weiss auch nicht, ob ich finde, das ist einfach auch noch nicht, also es hat vielleicht auch noch ein, zwei Überarbeitungsdurchgänge können brauchen, wenn ich so darüber nachdenke. Finde man, dass die Geschichte schon noch ein bisschen mehr holen
können. Ja, oder das, was du, die eine Rezension, die du vorher vorgelesen hast, also mir vorgelesen, wo ja sagt, es sind eigentlich extrem kurze Szenen, die aber so sehr in die Länge gezogen werden. Also irgendeine Party oder ein Fest oder
schön Partizipieren, so. Genau, ja.
Dass es halt einfach eigentlich viel kürzer könnte erzählt werden und gar nicht so viel passiert, aber alles recht in die Länge gezogen wird, in dem sehr viel Details erzählt werden, alles Mögliche, wie es aussieht, wie beschrieben wird, etc. Und eigentlich ist das ja auch oft die Qualität von Büchern, wenn das gut passiert, weil dann kann man sich es als Leserin zum Beispiel extrem gut vorstellen. Also wenn irgendwie beschrieben wird, wie ein Raum aussieht, etc. Also schon nicht extrem im Detail, aber es
es schafft halt Atmosphäre. Und
genau.
Das ist auch wichtig, wenn man das gekonnt einsetzt.
Ja, aber in dem Kontext sehe ich es auch wie, dass es dann einfach wie zu viel ist und es eben so in die Länge gezogen wird und Dorian sich viel kürzer ist oder gekürzt werden kann. Darum macht es vielleicht schon Sinn, wenn du sagst, es könnte nochmal lektoriert werden oder so, aber dann hätte es vielleicht auch kein Buch gegeben.
Ja, das glaube ich schon. Das ist absolut. Und ich habe vielleicht auch wirklich ein bisschen Mühe mit dem, also das ganze Thema von, ja, Autor gleich Erzähler und Protagonist oder nicht. Ich meine, das ist ein Mega-Ding. Ich finde, autofiktionale Texte sind ein Mega-Ding. Und ich schätze die Autofiktionalität sehr, weil es halt so um, keine Ahnung, mega krass oder bekanntes Beispiel ist ja zum Beispiel aus dem Französischen Edouard Louis. Aber dort sind es halt auch so krasse Themen, die verhandelt werden und so gesellschaftlich relevante Themen, die er anhand von seinen persönlichen Erfahrungen aufgreift. Und hier hast du ja irgendwie das Spiel mit, ja, es ist ja Fiktion, aber dann heisst der Protagonist gleich. Er will auch Fußballprofi werden. Also du, man hat ja, ich finde, du hättest schon durch ein anderes Setting mega viel rausholen können, dass man auch nicht so das Gefühl hat, ah ja, es ist irgendwie einfach so ein bisschen seine Geschichte nachher erzählt. Und er hat ja, glaube ich, schon auch viel damit, also das muss man ihm zugute haben, so wie ich es verstanden habe, hat er viel Tagebuch geschrieben. Also ist das jetzt nicht so ein Thema von wegen, ah, ich habe das Gefühl, ich will jetzt mit, kann ich, mit die 30 noch ein Buch schreiben oder so, sondern es ist so, mit, hey, das Schreiben hat mich schon auch immer ein bisschen begleitet. Aber es war halt mehr etwas, was er, glaube ich, für sich gemacht hat. Und trotz allem finde ich einfach, man kann manchmal einfach noch etwas fiktionalisieren und sich halt die Mühe machen. Und du kannst auch die Gefühle oder die Story erzählen in einem anderen Setting, mit anderen Figuren zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Also man würde dazu aber auch sagen, dass er von sich selber aus sagt, dass er schon immer mal hat, will ein Buch schreiben. Und ich will jetzt behaupten, dass das halt jetzt der Weg, den er jetzt gewählt hat, wie so ein bisschen der einfachste oder der mit dem wenigsten Widerstand oder so war, weil da sehr, also weil dann ja sehr vieles einfach, wie du selber erlebt hast, kannst wiedergeben und eben nicht so viel musst anders überlegen und einfach die Gefühle, die du dann gehabt hast, kannst wiedergeben. Also vielleicht ist es wirklich ja, der einfachste Weg.
Das glaube ich schon. Und es ist halt auch, also kommen wir dann auch zum anderen Thema, so Thema Marketingkampagne und wer bekommt wie Erfolg. Und dass man halt von einem Fußballprofi, der Weltmeister ist worden, halt vielleicht die Geschichte gerne liest, weil es halt eine Parallele hat zu seinem Leben. Oder dass das mehr Leute abholt, kann ich mir auch vorstellen, als wenn das jetzt irgendwie hochkomplexer literarischer Text war, wo keine Ahnung, Gesellschaftskritik übt oder so. Das muss es auch gar nicht. Es geht mir gar nicht darum, dass ich finde, Texte müssen das machen. Texte dürfen ja einfach, sie dürfen herzig sein, sie dürfen einfach unterhalten, dass man gute Zeit hat. Aber es ist halt wirklich so ein bisschen, ich finde, es ist einfach ein bisschen langweilig gemacht. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem.
Hast du von Anfang an gecheckt, dass das seine Story ist?
Nein.
Oder habe ich dir davon erzählt? Mal, das kann natürlich auch sein.
Ich glaube es schon. Also, ich weiß nicht, ob ich es gecheckt habe. Von Anfang an. also oder vielleicht denkt, wie wir halt darüber geredet haben. Und es hat ja, wir haben ja noch ein Exemplar, das vorher noch ein paar Interviewfragen drin hat. Ich glaube, die haben wir schon durchgelesen. Und da wird es schon thematisiert, so die Parallelen. Ich finde eben auch die Kapitel, die ich vorher gesagt habe, dass es die dann noch gibt, so das, wo er Abi macht und dann, wo er Weltmeister wird. Ich glaube, das ist mein... Mit dem hatte ich auch mega Mühe gehabt. Weil wie die Geschichte, in der die Coming-of-Age-Geschichte für sich gestanden wäre und dann nicht noch gesagt wird, ah, ich mache dann irgendwie 1000, keine Ahnung wie viele Tage nach dieser Geschichte mein Abi und bin dann fast 3000 Tage später Weltmeister, dann wäre auch der Bezug zu ihm weniger. Und ich finde, das braucht es auch gar nicht. Ich muss nicht immer wissen, was die Figuren 10 Jahre später machen.
Das ist eine mega gute Einwand. Ich glaube nämlich, es hätte ja auch funktioniert ohne die Kapitel. Oder er könnte ja einfach, die Danksagung ist eh schon so lang, könnte man auch einfach so etwas in die Danksagung rein tun. So in einem Satz. Oder in einem Epilog oder keine Ahnung was. Mega. Wobei, nein, Epilog ist ja dann vielleicht fast wieder zu ähnlich zu diesen zwei Kapiteln.
Ja, vielleicht sind die zwei Kapitel ohne Epilog. Aber du hättest ja auch wie... Vielleicht schon sogar das vielleicht wäre auch noch das okay gewesen, wenn er wie sagt, jetzt habe ich das Abi gemacht. Dann ist wie so die Jugendzeit abgeschlossen. Aber dann das Ding mit, jetzt bin ich noch Weltmeister geworden. Und dann möchtest du aber sagen, ja, das ist aber nicht meine Geschichte und wenn es da Parallelen gibt, distanziere ich mich von dem. Und dann erzählst du, wie eine Figur, die einfach gleich heisst wie du, Weltmeister wird. Das ist verhält wie für mich nicht. Und das braucht es auch nicht. Es soll ja nicht... Sonst geht es ja die ganze Zeit, also man weiss, er will Fußballprofi werden, aber es geht nicht so krass um das Thema Fußball. Vorher. Also weißt du, es geht ja viel mehr um nein, das Erwachsenwerden und die Gefühle und die Freundschaft und alles.
Ja, es geht extrem um die Freundschaft und um die Debi und dass er cool sein, aber nicht cool ist oder das Gefühl hat, dass er nicht cool ist. Ja. Und klar, man weiß immer, er spielt Fußball und er wird Profi werden, aber es geht nicht darum, dass man irgendwie die ganze Zeit das Fußballspiel beschrieben wird oder so.
Und dann braucht es nicht den Weltmeistertitel nicht. Das habe ich wirklich das Gefühl, das ist so. Also verkauft
sich. Ja, aber dann ist halt. Ja, es verkauft sich gut und du siehst halt, wie er hat sein Ziel erreicht. Aber andererseits kannst du ja eigentlich auch einfach das Ende offen lassen. Und dann kann man sich selber ausmalen, ob jetzt das erreicht worden ist oder nicht. Und dann wäre es vielleicht auch fast noch nahbarer für junge Leute, wobei, das habe ich mir nämlich dann auch noch gefragt, ob wirklich viele junge Leute das Buch lesen. Aber vielleicht wäre es fast nahbarer für junge Leute, weil sie dann nicht, also sie wissen ja dann nicht, ob er Weltmeister geworden ist oder nicht und können sich vielleicht dann auch mehr damit identifizieren, weil sie auch den Traum haben. Und so ist, also klar kannst du sagen, ah ja, er hat es jetzt geschafft, er ist mein Vorbild, okay. Aber es ist so wie, also du kannst dann auch wie nichts mehr dazu denken und nichts mehr träumen, es ist einfach jetzt alles abgeschlossen sozusagen.
Das habe ich jetzt, wo du auch das angesprochen hast, auch so gedacht, so, ich finde, es macht auch recht viel Druck auf so die... Er ist ja schon vorher mega nahbar. So, er ist irgendwie nicht so beliebt und, oder hat einfach nur ein paar enge Freunde. Er struggelt irgendwie damit, dass er Akne hat. Also so die klassischen Sachen. Und mit dem kannst du dich halt identifizieren. Und dann muss man ja einfach sagen, es ist nicht für alle erreichbar. Ich finde es super, Träume zu haben. Und ich finde es auch mega wichtig, jungen Leuten mitzugeben. So, kämpft für die Träume, habt die und so weiter. Aber... Es ist halt trotz allem in meinen Augen, es werden halt nicht alle, die gerne Fußballprofi werden möchten, einmal in ihrem Leben Weltmeister.
Und Fußballprofi.
Und Fußballprofi also, an sich.
Oft kommt, ja, es kommt ja oft gar nicht so weit.
Genau. Und wenn dann Fußballprofi wird, dann auch noch Weltmeister zu werden. Das ist ja dann noch der nächste Schritt. Und das macht es dann wieder. Ja, eben das, was du vorher gesagt hast, ich weiss dann nicht. Ich finde, es wird dann so aufgebrochen, dass ich mich damit identifizieren kann. Sondern es wird dann so gesagt, so, ja, ihr müsst einfach fest an glauben und idealerweise noch ja, auch für diesen Traum kämpfen. Und dann gehört, und das wird mir wie ein bisschen zu wenig gesagt, es braucht sehr viel Glück. Und die Realität ist, dass ganz viele Geschichten halt nicht so verlaufen. Und wenn du es offen lassen würdest, dann kann man wie sagen, ja, man kann daran glauben, dass es passiert, aber man kann, vielleicht passiert es halt auch nicht. Und dann findet man einen anderen Weg in seinem Leben und ist ja mit dem auch happy.
Ja. Aber gleich noch zu meiner Frage zurückkommen, ein Gefühl, also wer ist das Zielpublikum von diesem Buch? Grundsätzlich Coming of Age wären ja Jugendliche. Junge lesen die. Aber dadurch, dass er ja mit dem Namen auf dem Buch steht, und da kommen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen das Marketing-Zeug rein, habe ich das Gefühl, der Name ist ja bei der älteren Generation viel mehr präsent als bei den Jungen. Die wissen doch nicht mehr. Also ich würde jetzt nichts unterstellen, aber ich habe das Gefühl, kenne das, ist das vielleicht nicht der Nummer 1 Fußballspielername bei ihnen?
Ich finde es eine mega gute Frage. Und also ich finde, die Frage ist eh grundsätzlich so, welches Zielpublikum hat Coming-of-Age-Geschichten. Jetzt auch beim John Green finde ich zum Beispiel, das ist etwas, was ich auch als Jugendliche gelesen habe. Und wo mich dann irgendwie auch sehr abgeholt hat. Und dann gibt es ja gleich so Coming, also ich habe jetzt auch mich, weißt, so mich gefragt, bei Heartland lesen das dann junge Leute von sich aus? Das ist, hat sich so ein bisschen zu einer Schullektüre entwickelt, habe ich das Gefühl. Und für das ist es super, ich finde, es braucht so Coming-of-Age-Geschichten, die du dann auch in einem Schulkontext kannst lesen kannst. Aber ich finde, das ist jetzt nicht eins, wo ich, als, wo ich jetzt das Gefühl habe, so 15-16-Jährige greifen zu diesem Buch. Und zwar eben so, dass man kennt, also die kennen ihn erstens nicht. Es ist ja gleich irgendwie so, wie es herkommt und ob es vermarktet wird, finde ich nicht, dass es ausgerichtet ist auf Lesen als 15-16-Jährige. Also auch, finde jetzt auch, wie es aussieht und so. Ich glaube, es ist jetzt nicht etwas...
Ja, das ist aber etwas anderes. Ich habe das Gefühl, das passt so gar nicht vor, wie es aussieht.
Nein, oder es steht zum Beispiel vorher, auf dem Cover steht das Zitat von Christian Huber, ein Buch wie die Jugendliebe, die man nie mehr vergisst. Also das würde doch jetzt ein 15-, 16-Jähriger nicht...
Nein, glaube ich auch nicht. Und ich glaube, dann ist es aber wirklich eher an die... an seine Generation gerichtet sozusagen, wo sich dann können in die Jugendzeit hineinversetzen und wo vielleicht auch seine Story an sich schon kennen. Und dann kann ich, liest man das vielleicht auch gern?
Das glaube ich auch. Es ist so Bücher von... Es gibt ja, er ist ja nicht der erste Profisportler, der auch noch ein Buch geschrieben hat. Meistens nicht, was dann nicht unbedingt heisst, Roman drauf, sondern meistens sind es so Lebensgeschichten. Die verkaufen sich ja sehr, sehr gut, weil man die eben gerne liest. Ich habe mich jetzt auch so gefragt, eben auch so anschliessend an das Heartland-Ding. Es ist halt auch, es spielt halt sehr in einer spezifischen Zeit. Und ich finde, es hat etwas nostalgisch zu lesen, wie es irgendwie war, 2006. Spielt es 2006, ich glaube es. Das, oder vielleicht ist es so nicht 2006. Findet man etwas?
Ja, es sind einfach so 2000er Jahre.
Ja, 2000er Jahre. Und ich meine, die Leute, die in dieser Zeit gross wurden, die lesen ja auch gerne darüber. Und das ist eben ein bisschen wie bei Heartland, habe ich so das Gefühl. Aber es hat ja nicht so viele Anschlusspunkte für die Jugendlichen von sich aus. Und die Themen haben natürlich etwas Universelles. Junge Menschen haben heute noch Mühe, also Unsicherheit, Thema Freundschaft, erste Liebe und so. Das ist ja etwas, was Generationen überdauert.
Wo aber auch ein Coming-of-Age-Roman ausmacht und dann kannst du auch jeglich andere lesen.
Ja. Also um eine kurze Antwort auf deine Frage zu geben, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass das Jugendliche lesen.
Oder wenn dann, wenn sie es geschenkt bekommen oder... Aber ich glaube nicht unbedingt, dass man so als erstes zu dem greift. Und ich habe mich eben jetzt vorher auch gefragt, wo das echt... Ich weiß es nicht. Ich müsste mal schauen, in einer Buchhandlung, wo es steht, in welchem Regal das steht.
Also ich würde sagen, ich hätte jetzt gesagt, das ist bei der Belletristik, also einfach so bei der mit Romansektion. No. Normale,
ja,
normal.
Ne. Ja. Nicht explizit bei der...
Nein.
Ja.
Und ich muss auch sagen, aber ich finde Coming-of-Age-Geschichten super, um im Unterricht zu lesen. Ich würde jetzt das, glaube ich, nicht lesen, weil es eben dann wieder weil es halt so viele gibt, die besser gemacht sind, sprachlich. Oder, ja, ehrlicherweise auch einfach wirklich von der Story. Aber es wäre vielleicht eins, wenn ich jetzt mal würde sagen, ah, ihr müsst irgendein Projekt machen und selbstständig etwas lesen. Und es ist irgendwie ein Grüppli, was sich für Sportler, wie für Sport interessiert oder was vielleicht selber auch noch Sport machen. Und dann könnte ich so sagen, ja, ich könnte das lesen. Aber es wäre jetzt auch nicht so, dass ich dann mega viele Erwartungen ihnen würde mitgeben und sagen, das ist jetzt mega nächster Buchtipp.
Ja, also muss es ja grundsätzlich auch nicht. Aber wenn man da von wegen nächsten Buchtipp kann sagen, es war Spiegel-Bestseller Platz 1 gewesen.
Und zwar also in der ersten Woche, gell? Das haben wir gelesen vorher. Das ist wie
ich weiß es nicht, ob es... Ist es bei den Spiegel-Bestseller? Es hat mehrere Listen gegeben, wo es Platz 1 war.
So wie ich es verstanden habe, ist es glaube ich wirklich in der ersten Woche auf Platz 1. Und seien wir ehrlich, also das ist ja... Also es ist einfach weg seinem Namen, oder?
Ja, und ich glaube auch wirklich wegen dem... Also Kiwi hat wahrscheinlich extrem gutes Marketing gemacht.
Ja, logisch.
Also der ist ja, er war ja auch an der Buchmesse gewesen, hat also so kleine kurze Lesungen gehabt, Interviews, zum Beispiel mit dem Mona Amesian. Yay! Also so... Ja, ich glaube wirklich, dass so durchgehend dann halt promotet und besprochen wurde und er war vor Ort, gewesen, hat Bücher signiert, verkauft und ich glaube schon, dass es dann läuft und funktioniert. Seine Rezensionen oder die Rezensionen zu dem Buch sind aber nicht unbedingt mega positiv.
Nein, es hat mehrheitlich solche, also es gibt so ein paar, die neutral oder ein bisschen wohlwollend sein und wie sagen, ja, eben so ein bisschen, es ist wie herzig und es ist okay. Und dann gibt es aber schon auch viel, was kritisch einordnen und halt wie sagen, eben, es ist irgendwie sehr langweilig erzählt, es ist etwas, was man schon kennt, aber x-mal besser erzählt. Es ist halt auch nicht, irgendwo haben sie, glaube ich, so geschrieben, ja, er soll es vielleicht mal noch probieren mit einen anderen Stoff verhandeln und sich nicht an seiner eigenen Geschichte abarbeiten. Und dann kannst du es vielleicht dann auch ein bisschen mehr beurteilen, ob er jetzt wie Fuß fasst. Weil sie halt auch das Gefühl hat, dass er ist ja sicher ein mega Medienprofi. Also du hast vorher auch gesagt, er ist irgendwie in Podcasts unterwegs. Er ist, was ist er, TV?
Ja, TV-Experte. Also halt für Fußball. Aber
genau. Aber du hast, halt gleich eine gewisse Medienkompetenz. Und das hilft ihm sicher auch, oder hat ihm geholfen bei diesen Promoterminen. Ich finde es ja auch sehr herzig, dass er wie sagt, hey, das, was die Literaturkritik sagt, ist mir eigentlich zweitrangig. Für mich geht es darum, bekomme ich für Rückmeldungen von den LeserInnen. Also er ist wie sehr nach dem Publikum. Und wenn er halt das dann auch transportieren kann, eben irgendwie in Lesungen und Interviews und so, dann löst das ja bei den Leuten auch aus, dass sie das Gefühl haben, das Buch kaufe ich mir, weil er halt sympathisch ist. Das passiert ja uns auch, dass wir finden, ah, die Person ist sympathisch, von dieser Person kaufen wir das Buch.
Ich kann mich übrigens nicht mehr erinnern, wieso wir gesagt haben, wir wollen das Buch lesen.
Das weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, es ist schon das Leipziger Buchmesse war sehr präsent gewesen.
Ja, das kann ich mir auch noch erinnern.
Und ich finde eigentlich das Cover noch sehr cool und schön. Also es hat nichts mit dem Buch zu tun.
Es hat nichts mit dem Buch zu tun, aber es sieht schön aus. Es ist schön lila, Sonnenuntergang. Und halt, da hast du das Summer-Feeling, so
genau.
In Summer oder so.
Ja, da hast du das Summer-Feeling. Und ich finde auch, das Bild, das ist ja so ein Sprungturm. Oder ja, ist mehr ein Sprungturm. Und dort oben steht jemand. Und ich finde, das tut so eine gewisse... Ich weiss auch nicht, was ihr erwartet. Ihr erwartet nicht primär, dass es jetzt ums Thema Schwimmen geht oder so. Aber
Sprung ist Leben, weil es ist... Leben hat im Sommer angefangen.
Ja, aber es hat ja dann gar nicht wirklich angefangen.
Ja, doch. Dann ist alles so geworden, wie man es wollte und war vorbereitet auf Europa, Fußballweltmeister. Nein, keine Ahnung, ich weiß es doch nicht.
Und es ist vielleicht auch so ein bisschen. Also, ich bin nicht unsicher, ob ich das etwas Positives oder etwas Negatives dran finde. Es ist halt eine Geschichte, die sehr. Also sie schreibt er auch selber und ich finde, das kommt im Buch auch über. Er hat eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Und irgendwie finde ich es wie schön, mit, das muss jetzt auch nicht eine gewisse Tragik erzeugt werden, von wegen, meine Eltern sind jetzt gestorben oder irgendwie mein bester Freund ist irgendwie noch weggezogen. Oder ich weiss doch auch nicht, halt die Sachen, die ihm auch sehr können prägen können. Ich finde, das muss es auch nicht schaffen und für das finde ich es irgendwie auch noch etwas Schönes. Es gibt ja manchmal auch so Coming-of-Age-Geschichten, wo, also der John Green spielt ja schon auch sehr mit so viel Tragik.
Ja, aber Benedict Wells auch.
Eben, ja, bei Benedict Wells muss ich irgendwie jetzt mal Rotz und Wasser heulen.
Eben.
Und das bin ich jetzt eben, habe ich jetzt so gefunden, ich finde es eigentlich auch schön, dass das wie gezeigt wird, das muss im Fall gar nicht immer so sein. Und Leute oder Figuren, die eine glückliche Kindheit können haben oder grundsätzlich ein glückliches Leben haben, man kann ja gleich Geschichte über die erzählen. Aber gleichzeitig wird halt vielleicht noch so ein bisschen eine Herausforderung mehr als, ja, okay, das schönste Mädchen der Welt verarscht mich jetzt.
Hey, du hast gespoilert!
Das stimmt ja vielleicht gar nicht.
Ja, jetzt kannst du es nicht zurücknehmen.
Nein, aber man weiß ja nicht in welcher Form und vielleicht löst sich das ja auch auf. Ich meine, es war jetzt sehr plakativ gewesen, aber so das, es ja, geht ja einfach so, das einzige Schlimme, was mir in diesem Moment passiert ist, das Gefühl vielleicht nicht erwidert werden.
Ja.
Und das ist, ich meine, als Jugendliche und also es ist als Mensch mega, als Erwachsene kann mega verletzend sein und man kann mega mit an dem kämpfen und man darf auch über das schreiben, aber gleich fehlt dann so ein bisschen Tiefe.
Es hat zu wenig Drama.
Es hat zu wenig Drama. Es hat auch zu wenig schöne Sätze.
Es hat wirklich zu wenig schöne Sätze. Es hat vor allem eher gruselige... Nein. Aber es ist jetzt auch mega aus dem Kontext gerissen. Gell? Wir haben vorher noch mal schnell halt durchgeblättert, wie wir das aufmachen, bevor wir aufnehmen, ob wir eben Sachen angestrichen haben, ob wir etwas vorlesen wollen, etc. Und dann, ich habe den Satz gar nicht angestrichen, da ist ich einfach die Seite aufgeschlagen und bin so gewesen, oh je, was steht da? Das ist ja schrecklich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass der Satz da steht. Und es ist natürlich jetzt extrem aus dem Kontext raus und also man darf es jetzt auch nicht übertreiben. Es ist ja wie dann, wie soll man sagen, aus dem, also der Satz kommt wie aus dem Kopf von dem Jugendlichen und ja, dann sieht man das vielleicht so, aber es ist schon ein bisschen, wenn man das aus dem Kontext rausnimmt, dann ist es ein bisschen heavy. Willst du es vorlesen?
Ah, nein, du kannst gerne, ich habe das Buch aufgeschlagen und noch etwas anderes entdeckt, aber du einfach den Satz vorlesen, ich lasse dir.
Soll ich vorlesen?
Du hast ihn gefunden. Okay.
Ja, ich brauche aber noch 2 Sekunden, ich muss es nochmal durch.
Ich muss mein Nebo nochmal
suchen. Ich habe nämlich aus Versehen mein Buch wieder zugeklappt. Da. Also, Seite 212. Für alle, die mitlesen. Ich weiß aber gar nicht, ob es so viel bringt, wenn man Kontext gibt. Nein, ich glaube, es bringt nicht. Jedenfalls ist es eher gegen Ende vom Buch. Und es tut eigentlich theoretisch vieles auflösen und er lernt, wie jemand Neues kennen und beschreibt die Personen so. Diese Frau, eine echte Frau, auch deutlich zu alt für mich, wenn man ehrlich war, hatte mich gerade wirklich interessiert etwas gefragt. Und wenn man das jetzt so vom Kontext hat, so diese Frau, eine echte Frau, ist ein bisschen heavy, aber wenn sie so überlegt, ja, er ist ein Teenie und die Frau ist offensichtlich älter wie er und er findet sie aber trotzdem attraktiv und schön.
Ja, aber das ist dann auch so nochmal... Ja. Also es ist halt auch wieder sehr so der männliche Blick auf eine Frau.
Extrem, extrem.
Und ich würde jetzt behaupten, irgendwie, wenn man daraus sieht, ist jetzt eine echte Frau, das finde ich irgendwie schon eine recht problematische Aussage. Also man hat irgendwie so ein Bild.
Ja, aber ich glaube, es... Voll. Ich glaube aber, es ist eher darauf bezogen, dass es halt niemand ist, so wo in seinem Alter, so von wegen ein Mädchen-mäßig, sondern halt eine Frau.
Mhm.
Dass er das dann plötzlich so realisiert.
Ja. Aber das aber hätte anders können formulieren. Ich sage ja.
Ja!
Lektorat. Ich sage Lektorat. Apropos Lektorat. Ich habe vorher auch also was du so erzählt hast, habe ich ins Buch durchgeblättert. Und ich bin über, also bei Seite 52, 53 wirklich so drauf gestossen. Und wenn man es überfliegt, und es ist nicht so, dass jeder Satz gleich anfängt, aber es hat auf diesen beiden Seiten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abschnitte, die anfangen mit «Ich». Also es heisst «Ich erstarrte», dann kommt «Ich konnte», «Ich holte», «Ich wusste», «Ich lachte», «Ich wollte». Also ich finde, es ist jetzt auch nicht so... Eben, Lektorat, dort ein bisschen Abwechslung reinbringen. Es heisst nicht, dass jeder Satz gleich anfängt, aber es ist schon krass, wenn dir das so auffällt. Und es war jetzt einfach eben Zufall, gewesen, es geht auf da. Aber es passt so ein bisschen, dass es halt... Ja, dass es jetzt eben sprachlich auch nicht ein mega Wow-Erlebnis war.
Nein, und wir halt uns dann gleich gefragt haben, wieso es durch die Decke durch ist, sozusagen, wieso es eben Spiegel-Bestsellerliste ist. Spiegel-Bestsellerliste, muss man sagen, ist aufgrund von Verkaufszahlen. Also, wenn sich das Buch gut verkauft, kommt man auf die Liste. Und wenn es heisst, in der ersten Woche auf Platz 1, hat sich das natürlich sehr gut verkauft. Und wir haben wirklich einfach das Gefühl, in dem Fall ist es der Name, das Marketing. Und leider funktioniert es sehr oft so im Literaturbetrieb, dass dann auch gerade Debütautorinnen in dem Fall natürlich nicht, aber halt nicht grosse Chancen haben oder sich zuerst mal ein bisschen etablieren oder einfach extrem gut schreiben oder Glück haben, dass sie zu einem guten Verlag kommen, zu einem guten Lektorat, wo sie fördert, wo sie unterstützt. Weil es gibt einfach so viele Bücher auf dem Markt. Und eigentlich gibt es zu viele, wenn wir ehrlich sind.
Ich habe halt jetzt hier auch das Gefühl, also du kannst mir nicht erzählen, wenn du oder ich das Buch geschrieben hätten, dass wir dann auch bei Kiwi gelandet wären.
Nein, glaube ich auch nicht.
Und das ist okay, irgendwie, weil so funktioniert auch das Leben. Aber es ist halt wirklich unfair, weil es gibt Bücher, die eben bei Debüts, weil du musst ja zuerst mal einen Verlag haben und wenn du dann mal bei einem Verlag publiziert hast, besteht ja die Chance, dass, wenn sich das okay verkauft hat, dass du dort kannst bleiben und dass du vielleicht auch dein nächstes Buch dort kannst schreiben. Aber du musst halt zuerst mal dort herkommen. Und es ist ja so häufig, dass Leute x Verlage anschreiben, für ihre Bücher zu publizieren. Und wenn überhaupt Absagen bekommen, vielleicht auch gar nichts hören. Und man weiß ja nicht, vielleicht ist es auch nicht der erste Verlag, wo er es eingereicht hat, wie auch immer, aber es ist ein grosser Verlag und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er jahrelang gesucht hat nach einem Verlag, um die Geschichte zu veröffentlichen. Und er eben auch eine Marketingkampagne, wo du halt als Verlag auch aus wirtschaftlicher Sicht sicher dir genauer überlegst, wo setzen wir unsere finanziellen Mittel ein? Hier haben wir die Chance, wir können damit spielen, den kennt man, der lässt sich gut vermarkten, wir investieren in das und dann bekommt das Buch dann auch mehr Aufmerksamkeit als ein Buch, das vielleicht auch bei ihnen erscheint, aber einfach weniger vermarktet wird. Oder halt erst recht bei kleineren Verlagen, die nicht so viel finanzielle Mittel
haben. Mittel haben.
Ja.
Ja, weil die Produktion von einem Buch und der Verkauf rentiert sich halt eigentlich meistens nicht. Wie dem Buch vielleicht schon. So viel verkauft hat. Und dadurch ihn selber bekommt ja meistens auch praktisch nichts davon über, von dem ganzen Verkauf. Also ich glaube, das merkt man schon extrem jetzt in dem Beispiel. So der Unterschied von dem grossen Verlag zu kleineren Verlagen. Man kann übrigens, wenn einem das interessiert, auch darauf schauen, wer ist Amazon nominiert für Buchpreise, welche Bücher von welchen Verlagen sind in den grossen Zeitungen vertreten, also bei Rezensionen. Es sind meistens oder fast immer die sehr grossen Verlage. Also es gibt ja zum Beispiel oft in Zeitungen so Sonderbeilagen bei Buchmessen und so. Und es werden fast immer nur Bücher besprochen von grossen, bekannten Verlagen. Weil wahrscheinlich viele auch einfach die im Blick haben.
Ja, und gerade so in Zeitungen nimmt halt einfach der Platz, den man ja im Normalfall hat, also ich finde es immer so schön, das Bild, in der Zeitung kostet jedes Wort, das du dort schreibst.
Ja,
Und der nimmt allgemein den Platz für Kritiken, nicht nur von Literatur, aber auch von Literatur, nimmt einfach immer mehr ab, es hat immer weniger Platz dafür. Und dann, ja, kommt es halt auch, keine Ahnung, wie sind die Verbindungen von den jeweiligen JournalistInnen zu den Verlagen, wie intensiv können Verlage eben Marketingkampagnen betreiben und die Leute anschreiben und einfach eben halt immer Bücher zuschicken und dann darauf hoffen, dass etwas besprochen wird. Das ist ja dann auch eine finanzielle Frage, wenn du irgendwie die Bücher verschickst und dann kommt nichts. Ja, für dich als Verlag auch ein gewisses Risiko.
Ja, vor allem als kleiner Verlag. Also es,
ja.
Wir haben ja auch, bekommen manchmal Bücher auch nicht, weil sie einfach ihr Kontingent aufgebraucht haben, weil die Verlage irgendwie ein bestimmtes Kontingent haben, auch Bücher, die sie rausgeben. Und dann, wenn du das aufgebraucht bist, dann bekommst du erst kein Buch mehr, dann musst du es selber kaufen oder auslehnen oder whatever. Das gibt es halt einfach. Und bei grossen Verlagen ist das tendenziell nicht so, weil die mehr Möglichkeiten haben und auch dann vielleicht schneller mal ein Buch rausgeben. Eigentlich könnten wir uns das auch zu Herzen nehmen und jetzt einfach nur noch kleine Verlage besprechen. Das wird schwierig. Die haben eben dann oft auch kein Debüt-Roman.
Es gibt
das ist schon mal aufgefallen.
Ja, aber es gibt schon auch kleine Verlage, die sich auf das spezialisieren. Aber sie haben halt nicht, wegen die grossen Verlage haben ja mindestens 1 bis 2 pro Saison.
Dings.
Halbjahr. Und ich meine, es gibt schon die Fälle, weißt du, ich denke jetzt gerade an Kim de l'Horizon Blutbuch, das war ja auch das Debüt gewesen. Und das ist ja auch durch die Decke, wo man gar nicht weiss, also ich habe nicht mehr so im Kopf, dass der Verlag wahrscheinlich so der krass damit gerechnet hat. Ich weiss noch, dann, wo wir haben ja darum noch Veranstaltungen geplant und der Erfolg war ja für den Verlag fast schwierig zu stemmen mit all die Lesungsanfragen thematisieren. Und, das finde ich darum schon auch noch ein wichtiger Punkt, wenn du mit einem Debüt so krass Erfolg hast, setzt dich das als Person, die schreibt, auch mega unter Druck. Also,
ja,
habe ich das Gefühl. Also
nein, also ich glaube, das hat Kim de l'Horizon selber sogar mal gesagt. Und ich glaube, das ist, also allgemein hast du, glaube ich, schon den Druck beim zweiten Buch, egal wie viel Erfolg es gehabt oder nicht. Weil wenn du das erste Mal draussen bist, draussen ist, dann ist es so, okay, jetzt ist mal draussen. Und dann ist ja die Frage, jetzt mit dem zweiten Buch knüpfst du das an, machst du ein ganz komplettes neues Thema auf, machst du ein neues Genre auf oder was immer. Also ich glaube, du hast immer den Druck. Und wenn es dann noch so viel Erfolg gehabt ist, glaube ich, noch größer.
Mhm.
Also Kim de l'Horizon gibt es bis jetzt Kreis 2.
Oh. Nein, es ist ja noch nicht so lange her.
Nein, aber.
22, 23. 22.
Ich könnte es da nicht einmal mehr sagen, ehrlich gesagt.
Nein, 22 ist es, glaube ich. Aber ja, mega. Ja.
Das ist eigentlich ja, normal für. Also doch, es gibt Autorinnen, die bringen gefühlt jedes Jahr ein Buch raus. Oder jedes zweite Jahr, aber die meisten braucht ja mehrere Jahre zum Eis schreiben.
Ich will jetzt das nicht abwerten, aber ich habe immer das Gefühl, die, die es schaffen, jetzt Jahr ein Buch rauszubringen, das sagt manchmal auch etwas über die Qualität aus. Also nicht bei allen. Manchmal ist es ja auch so, dass man zum Beispiel eine Geschichte, weißt, wie so ein bisschen, dass man vorher schon viel geschrieben hat und halt ein paar Sachen in der Schreibtischschublade hat, die man dann vornehmen kann. Das wollte ich wieder mit sagen. Und es kommt ja darauf an, was du für eine Geschichte erzählst. Also es gibt viele Krimi-AutorInnen, die sehr häufig Bücher rausbringen, weil du dort vielleicht auch einen anderen Rechercheprozess hast und dich auch weniger lange mit diesem Text beschäftigst. Und ja, also da kommt ja ganz viel zusammen. Ich will das wirklich nicht so verallgemeinern, aber grundsätzlich brauchen Texte Zeit, um entstehen und wachsen. Und wenn dann irgendwie noch so Preise dazu kommen, das setzt dich halt dann schon unter Druck. Vor allem kommst du dann, ich weiss, der Nejati Osiri hat den Vater mal geschrieben, das war das Debüt gewesen, der hat mega Erfolg gehabt und hat auch irgendwie gesagt, er kam gar nicht so wirklich viel zum Schreiben, weil er hat dann auch immer so fast ein Jahr von Lesung zu Lesung und viel unterwegs und dort irgendwie mal noch einen Preis oder dort eine Veranstaltung. das kommt ja dann auch noch dazu. Du musst die Zeit haben, um überhaupt mal wieder zu schreiben.
Extrem, ja. Das, ich glaube, das vergisst man dann auch oder vergessen viele.
Und bei Kim de Loris habe ich jetzt gedacht, Kim schreibt halt auch viele Theaterstücke. Mhm. Und da ist ja zum Beispiel das Neues, was ich bei der Bühne in Bern spiele. Von dem her entstehen halt vielleicht auch ein paar andere Textsorten, die in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen werden.
Vielleicht kommen die alle dann mal raus als Bücher.
Die verkaufen sich dann nur mässig gut wahrscheinlich.
Ja. Darf ich dann auch in der Schule lesen?
Ja, für meine Masterarbeit. Ja, also ich arbeite ja mit Theatertexten. Und dort bin ich auch so, bin ich echt die erste Person, die jemals gekauft hat. Wahrscheinlich schon nicht. Aber es ist ja schon nicht so häufig, dass man die kauft.
Ja, vor allem neue, gell?
Wenn es keine Surkamp-Basisbibliothek-Ausgabe gibt oder keine Reklame oder was gibt es noch, was nicht nur Färbung für einen Verlag macht. Ja, das ist dann schon nochmal etwas anderes. Und wir fangen zu dieser ganzen Geschichte auch mit so Verlagssuche und so nur ein. Also nicht, dass ich jetzt da irgendwie ich möchte es fast zum Thema J.K. Rowling nicht auftun. Aus aktueller oder aus momentaner Situation. Aber Harry Potter hat im Deutschen ist von 20, ich glaube, von 20 Verlagen oder so ist das abgelehnt worden.
Einfach von extrem vielen.
Auf jeden Fall von mega, mega vielen. Und dann war es so Erfolg gewesen. Das heisst, du hast halt schon auch so Erfolgsgeschichten, wo man nicht voraussieht, dass das dann so gut ankommt. Das ist auch so das Gegenteil von wegen. Manchmal musst du im Literaturbetrieb auch viel Absagen kassieren, für das du dann den Verlag findest, der dein Buch rausbringt. Und vielleicht hast du dann nicht so einen riesen Welterfolg, aber dann gleich einen Erfolg und kannst wie stolz sein auf das Buch. Und das wird dann auch besprochen, halt einfach in kleineren Häusern. Auf das Thema Verlag, also da hast du ja ein bisschen mehr Einblicke gehabt. Es macht ja auch mega Unterschied, zum Beispiel, wenn du in der Schweiz bist und bei einem Schweizer Verlag publizierst, ist ja die Chance, dass du irgendwie in den grossen Medien in Deutschland besprochen wirst, nochmal viel, viel kleiner, als wenn es ein deutscher Verlag ist, oder nicht? Also so die kleinen Schweizer Verlage haben es schon ein bisschen schwerer, oder?
Ja, ich glaube schon, es hat es ein bisschen schwerer, aber es kommt vielleicht auch immer auf die Zeitung drauf an und auf welchen Verlag. Also die Jugend hat, glaube ich, keine Mühe damit mehr, aber das ist auch ein grosser Schweizer Verlag natürlich. Ja, und dann kommt es halt wahrscheinlich immer ein bisschen darauf an, wie sonst auch vieles im Leben. Kontakt und Vitamin B und auf was die Zeitungen Wert legen. Also zum Beispiel, es ist jetzt halt gleich Werbung, aber die Zeit, finde ich, hat schon auch oft so die kleineren Verlage und dann ist es halt manchmal nicht ein Seitenartikel, sondern halt irgendwie nur so ein kleiner oder so. Aber sie sind trotzdem präsent und da. Also ich habe das Gefühl, die haben nicht immer, aber teilweise sind sie schon so ein bisschen das Auge drauf.
Mhm.
Ja, aber ich glaube auch, dass es einfach so ist, dass, also das ist wahrscheinlich in Österreich auch so, dass die österreichischen Verlage und Zeitungen auf ihr Land fokussiert sind und Deutschland halt auch, obwohl wir eigentlich ein grosser Literaturbetrieb sind von deutschsprachigen Büchern. Aber der Fokus liegt wahrscheinlich dann gleich einfach im eigenen Land, bei den Verlagen.
Ja, jetzt auch darüber nachdenken.
Es gibt zwar, sorry, da zum Regretchen, es gibt zwar ja auch Verlage, das ist jetzt aber ein anderes, ein kleines, extremes Beispiel. Zum Beispiel ein Nord-Süd-Verlag hat ja auch einen Standort in den USA, weil sie halt teilweise ihre Bücher auf Englisch rausbringen. Und da gibt es natürlich auch oft, dass du dann halt einfach noch einen Standort hast im anderen Land und da macht es vielleicht dann auch einfacher.
Ich wollte nur mal sagen, es ist vielleicht, mir ist nicht durch den Kopf, es sind vielleicht sogar noch weniger Medien als die Art der Frage, wo das du Veranstaltungen hast.
Ja.
Das ist vielleicht fast entscheidender.
Ja, ich glaube, Sepp kann man schon, wenn du nicht einen grossen Namen schon hast im Ausland, dann ja, glaube ich schon, dass du dann eher im eigenen Land lässiger hast. Außer wenn du bist für so einen Schweizer oder deutschen Buchpreis nominiert, dann kommst du natürlich raus.
Dann bekommst du eine Aufmerksamkeit. Haben wir ja das Jahr auch so mit Dorothee Helmiger.
Ja, und schon wieder hat jemand beide bekommen.
Ich habe das doch dann schon gesagt, schon bei Kim gesagt, eigentlich ist es mega doof, dass der Schweizer Buchpreis nach dem Deutschen verliehen wird. Ja. Weil du kannst ja gar nicht, also sie können eigentlich in dieser Situation nur verlieren. Entweder geben sie ihnen nicht der Person, die den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, wo man sich aber fragt, ja, aber der Deutsche Buchpreis bezieht sich auf einen ganz deutschsprachigen Raum, nicht Rahmen, Raum. Und dort ist gesagt worden, das ist das beste Buch 2025. Warum bekommt es dann auch der von der Schweiz nicht? Oder es bekommt halt der von der Schweiz dann auch. Und dann ist man aber so ein bisschen, ja, ist jetzt auch nicht mega überraschend. Ist jetzt auch nicht mega viel gewagt.
Ja, es ist wirklich doof.
Für sie sollte er wie vorher verleihen, dann sind sie vielleicht ein bisschen unabhängiger.
Ja, aber es sind halt beide so an die Messen gebunden, gell? An Buch Basel respektive Frankfurt.
Und ja. Also Österreich ist auch, ich glaube, der Österreicher Buchpreis, die werden, weiss es jetzt nicht, ist wieder halb wissen, jetzt die werden später vergeben. Auch weil
Noch später.
Also nein, auch so um die Buch Basel herum, weil es gibt noch Buch Wien, und das ist eben wirklich so richtig Mess, auch so in einer grossen Festhalle und so, oder Messehalle. Und ich hätte jetzt gesagt, die werden wahrscheinlich auch dann vergeben. Und das ist auch vielleicht sogar immer am gleichen Wochenende, wo Buch Basel ist, oder auf jeden Fall auch so Mitte November. Ja, nun, jetzt sind wir da abgedriftet in ein Gespräch über einen Literaturbetrieb. Das ist ja wahnsinnig.
Also es war ja grundsätzlich auch ein unser Ziel gewesen.
Ja.
Weil das Buch sich jetzt einfach gerade eignet.
Es zeigt halt wirklich...
spannend ist.
Genau, und es zeigt exemplarisch mega viel auf. Oder kann man an diesem Buch erkennen, wie so Strukturen dahinter sind. Und ja, also wir sind ja jetzt nicht voll heftig in dieser ganzen Buchbranche drin. Ich bin manchmal auch froh, dass mir das nicht ist. Ich stelle mir es nicht immer so einfach vor. Und wie überall gibt es halt sehr viel. Es gibt Machtgefälle, und es gibt Hierarchien und es gibt Strukturen, wo du nicht dagegen ankommst. Das ist je nachdem sehr unfair. Man kann es aber irgendwie gleich nicht vollständig umwandeln. Wahrscheinlich. Und ganz neu, ganz anders machen.
Ist das unser Schlusswort?
Vielleicht ist das unser Schlusswort. Würdest du sagen, weil wir haben ja jetzt gleich nicht so mega viel über das Buch geredet. Also schon auch ein bisschen. Aber wir hatten ja auch Phasen, in denen wir immer so gefunden haben, empfehlen wir es nicht.
Also ich glaube, du hast es sehr schön gesagt. So, ja, ich würde es empfehlen, im Unterricht mit einem Grübli. Wenn du ein Buchprojekt machen möchtest. Ja, ich glaube, es wäre jetzt nicht mein Nummer 1 Buch, das ich empfehlen würde.
Wieso nicht?
Aber ich finde ja, ich finde auch, wenn man es gelesen hat, also es ist auch okay, man darf es auch lesen. So. Ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, das ist das schlechteste Buch überhaupt.
Nein.
Ich lese es nicht.
Das würde ich auch nicht sagen. Du hast, ja, du hast mich auch wie gefragt, ob ich wirklich finde, es sei schlecht geschrieben. Und ich glaube, sie haben einfach auch immer sehr, ich habe trotzdem von allen Leuten, die herhocken und das Buch schreiben, auch mega viel Respekt. Und schlecht geschrieben müsste für mich sein, ich verstehe irgendwie rein gar nichts, was passiert, weil irgendwie die Sätze keinen Sinn machen.
Ich glaube, so sind Bücher nicht.
Und so sind Bücher per se nicht. Aber es ist sicher nicht meine Geschichte gewesen. Es lassen, aber es ist halt so eine leichte Sommerlektüre, da muss man nicht so viel Zeit verschwenden. Was man auch muss sagen, ich vergesse ja viel, das gebe ich auch zu, ich kann mich schnell nicht mehr daran erinnern, was ich gelesen habe, aber ich habe wirklich, ganz ehrlich gesagt, keine Erinnerungen mehr an das Buch.
Und ich habe gar keine?
Also ich habe gewusst, ich habe nicht mal mehr gewusst, wie der Protagonist heisst. Ich habe das verdrängt.
Okay, das ist schon heavy.
Und also ich habe noch gewusst, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, ich habe gefunden, es hat mir nicht so gefallen. Auf viele habe ich noch gewusst, es war noch irgendetwas mit einem Mädchen, aber ich habe zum Beispiel auch nicht mehr gewusst, wer Selina ist. Also, dass es die überhaupt gegeben hat als Figur.
Ja, und dort habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass sie Selina heisst.
Ja, das habe ich auch nicht gewusst.
Dass es sie gegeben hat, aber ich habe nicht gewusst, dass sie...
Ja, ich habe nicht mehr gewusst. Ja, also das...
Anyway.
Ist einfach bei mir aber...
Es ist aber auch schon länger her.
Es ist auch schon länger
her. Also du hast es ja jetzt nicht gerade gestern gelesen.
Genau. Es ist jetzt schon ein paar Monate her. Aber gleich, ich habe auch bei anderen Büchern wie... Ich vergesse sehr schnell, aber ich kann meistens gleich noch ein bisschen mehr darüber sagen. Aber wenn
also, Leo empfiehlt es euch nicht. Wenn man sich nicht mehr daran erinnern. Die Vera, ja, eine grosse Empfehlung, nein. Aber wenn es euch interessiert und ihr ein herziges Buch lesen wollt, ja.
Ja, also ich würde jetzt auch sagen, ich würde nicht sagen, lest es gar nicht. Geht vielleicht einfach nicht mit solchen Erwartungen dran.
Das war jetzt so cringe, dass ich von mir in dritter Person gehört
habe. Man könnte das einführen. Nein, ich glaube, es ist das Wort zum Schluss gewesen.
Sonntag.
Zum Sonntag habe ich gefunden, es ist ganz unpassend, was ich da jetzt gerade sagen wollte. Aber es, ich glaube, was uns das Buch zeigt und was wir vielleicht auch mitgeben können, ist, dass es manchmal schon auch gut ist, so ein bisschen zu hinterfragen und ein bisschen zu überlegen, welche Bücher kaufe ich, greife ich zu denen, die in der Buchhandlung bei den Neuerscheinungen so ganz prominent platziert sind und keine Ahnung, noch einen Aufsteller oder ein Schildli oder ein kleines Plakatli haben oder suche ich eben vielleicht spezifisch nach Büchern, die man nicht so auf dem Schirm hat. Nur wenn ein Buch eine grosse Marketing-Kampagne hat, heisst das nicht, dass es muss gut sein. Aber das bezieht sich jetzt nicht nur auf ihn. Das ist auch bei sehr gestandenen AutorInnen, das ist ein anderes Thema, das man auftun könnte. Dass Bücher von Leuten, die schon mehrere Bücher geschrieben haben und sehr erfolgreich waren, sich einfach gefühlt schnell verkaufen, obwohl die gar nicht unbedingt müssen gut sein müssen. So. Hast du noch etwas?
Nein, ich würde sagen, danke vielmals.
Merci, Malfi. Ja, merci dir. Es ist wieder so lang geworden.
Ja, obwohl wir gesagt haben, nein, es wird nicht so lang, es tut uns leid.
Ja, ich hoffe, ihr habt bis hier zugelassen.
Genau, und ihr habt es auch spannend gefunden und wir werden das Thema sicher wieder mal aufgreifen. Ja, danke fürs Zuhören.
Merci vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss.
Tschüss.
Wortrich, der Literaturpodcast über Erstlinge.